Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSD Begabt der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSD Begabt zu hören. In dieser Folge mit dem Titel PSD Begabt, das Flexi-Format der Praxis-Mittelschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark, ein Erfolgsmodell für individualisierte Stärkenförderung in der Sekundarstufe, werden uns Magister Michaela Mauerhofer und Magister Laura Bergmann Einblicke in gelebte Begabungs- und Begabtenförderung geben. Magister Michaela Mauerhofer ist Sekundarstufenlehrerin für Mathematik und Chemie, unterrichtet in der Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark in der flexiblen Eingangsstufe Mathematik und ist seit mehreren Jahren Klassenvorständin der Mehrstufenklasse. Magister Laura Bergmann unterrichtet ebenfalls an der Praxismittelschule, begeistert sich seit jeher für das Thema Schulentwicklung und hat das Flexi-Format an der Praxismittelschule aufgebaut. Sie war auch Mitglied des Forschungsteams, welches das Format an der Pädagogischen Hochschule im Rahmen eines Forschungsprojekts evaluierte. Da wir uns aus dem beruflichen Kontext schon seit längerem kennen, bleiben wir auch in diesem Podcast beim kollegialen Du. Liebe Michaela, liebe Laura, ich heiße euch herzlich willkommen im Radio Igel Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich darf meine erste Frage an Laura Bergmann richten. Was hat dazu geführt, dass du dich für Begabungs- und Begabtenförderung engagierst?
Das waren mehrere Dinge. Einerseits der schulische Kontext. Ich war zu dieser Zeit am Akademischen tätig und hatte eine Klasse mit 3, die wirklich als Hochbegabte herausgestochen sind. Und da war sehr schnell klar, man muss etwas tun, damit diesen Kindern nicht fad wird. Das war aber auch der private Kontext mit meinen Kindern, die auch hochbegabt sind und für die ich schon im Kleinkinderalter schauen musste, wie ich sehr differenziert in ihren Angebote mache. Und damit war natürlich das Interesse geweckt und das hat sich durch meine gesamte Schulbahn gezogen, dass ich immer wieder genau auf diese Kinder ein Auge gehabt habe, die sonst oft durchrutschen, weil sie, wenn man glaubt, dass man sie gar nicht fördern muss.
Ja, wie schön, dass dir dieses Thema so wichtig ist. Und ja, Michaela Mauerhofer, wie kam es denn dazu, dass dich dieses Thema Begabungsförderung gepackt hat?
Ich durfte schon vereinzelt Schüler und Schülerinnen unterrichten, die in Mathematik begabt waren und habe eben gesehen, dass die sich im Regelschulsystem teilweise auch langweilen, weil ihnen nicht genug Möglichkeit gegeben wird, sich zu entwickeln. Und habe dann gesehen, dass es an dieser Schule, an der Praxismittelschule, ein System gibt, das es den Kindern ermöglicht, wenn sie begabt sind, dass sie zusätzliches Angebot bekommen, weit über das Maß hinaus gefördert werden. Und das habe ich einfach als tolle Möglichkeit gesehen und habe mich dann hier beworben.
Ja, da geht mir gleich das Herz auf, ja. Und ja, in diesem Podcast steht ja das sogenannte Flexi-Format im Zentrum. Ein Modell, das eben darauf abzielt, auf die Heterogenität von Schülerinnen und Schülern bestmöglich einzugehen. Welche Begriffe sind denn eurer Expertise nach in Zusammenhang mit diesem Flexi-Format von zentraler Bedeutung? Laura, vielleicht magst du mal einsteigen. Was ist für dich hier relevant?
Für mich ganz zentral ist das Mastery Learning. Im Flexi-System achten wir wirklich darauf, dass die Schülerinnen und Schüler eine Einheit, die Lernziele einer Einheit beherrschen, bevor sie weitergehen und so eine solide Basis aufbauen. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Kinder sehr unterschiedlich lang dafür brauchen. Das ist wirklich im Rahmen von 2 Wochen bis 2 Monate. Und dem muss man irgendwie Schuld tragen und dem muss man gerecht werden im Unterricht. Das ist in einem normalen Unterricht absolut nicht möglich. Und daher haben wir offene Unterrichtsformate, in denen wir das tun können.
Ja, danke. Wie würdest du denn oder wie erklärst du einem 10-Jährigen, was Mastery Learning ist?
Wir bauen ein Haus und wir haben das große Glück, ich darf in Englisch bei Null beginnen. Das heißt, wir bauen die erste Ziegelreihe auf und die zeichnen wir auch auf. Und dann gibt es 2 Modelle, eines, wo die Ziegel aneinander stehen und eines, wo so Lücken dazwischen sind. Dann zeichnen wir die nächste Reihe auf und spätestens in der 3. Reihe sagen die Kinder, jetzt stützt zusammen. Und das ist das, was wir im Regelschulwesen auch sehen. In der dritten Klasse stürzt zusammen. In der dritten Klasse wiederholen die Kinder dann die dritte Klasse vollkommen sinnlos, weil die Dinge aus der ersten und zweiten Klasse fehlen. Und in unserem System bleiben sie eventuell ein Jahr länger in der Mehrstufenklasse, aber dann haben sie ein solides Fundament und können erfolgreich werden.
Und alle Bausteine sind vorhanden.
Genau.
Ja, Michaela, was wären denn für dich zentrale Begriffe, um euer Flexi-Format gut beschreiben zu können?
Ich glaube, da gleich angepasst die Individualisierung und Differenzierung im Unterricht, da die Schüler und Schülerinnen in einem eigenen Tempo arbeiten, ist es halt so, dass der eine mehr Material braucht und der andere etwas weniger, dass sie sich dann auch entfalten können, dass sie zusätzliches Angebot bekommen, dass sie nach ihren Stärken arbeiten dürfen. Und das ist natürlich sehr individuell. Es gibt natürlich Bereiche, die jeder machen muss. Das ist ja auch die Grundlage, die wir legen. Aber die Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit, weiter darüber hinauszugehen. In Englisch ist es natürlich mit Podcasts, die sie nachher aufnehmen dürfen, wo sie zeigen können, was sie schon alles wissen und auch das Wissen mit anderen Fächern verknüpfen können.
Ja, und wie würdest du so diese Individualisierung bzw. Differenzierung in diesem Bild des Hauses vielleicht sehen? Wie würdest du hier diese zwei Begriffe zuordnen mit ergänzenden Vorstellungen?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch mit der Größe der Bausteine sein kann, dass die Schüler und Schülerinnen, die begabt sind und sich in einem Fach vielleicht auch leichter tun, größere Steine machen, also größere Schritte machen. Und die Schüler und Schülerinnen, die vielleicht noch Probleme haben in Mathematik, dort länger brauchen und dann einfach kleinere Schritte machen, aber am Schluss trotzdem das gleiche Haus vor sich haben.
Ja, das ist eine sehr schöne Darstellung. Vielen Dank.
Darf ich da ergänzen?
Bitte.
Für mich schaut's, mein Bild ist ein bisschen anders, aber das ist ja immer so mit Metaphern und Bildern. Denn manche Kinder können einen wunderbaren Erker dazu bauen, wo sie dann gemütlich in der Sonne sitzen und sich in diesem Fach wirklich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, Freude daran haben. Und andere Kinder haben das 0815-Haus mit ganz normalen Fenstern, aber wir schauen, dass bei allen die Fenster dicht sind.
Ja, auch eine spannende Ergänzung. Also ich kann mir das jetzt schon ganz wunderbar vorstellen. Ihr habt ja auch jetzt in euren Ausführungen schon ein wenig eben auf Stärken Bezug genommen, die Förderung von Stärken Bezug genommen. Was versteht ihr denn unter Begabungs- und Begabtenförderung? Laura, vielleicht möchtest du zunächst mal starten.
Ich finde, da sind zwei Aspekte wichtig. Dass einerseits das System ermöglicht, dass ein Kind schneller durch das System geht. Das heißt, ein Kind, das wirklich in allen Bereichen Stärken zeigt, einfach ein sehr schneller Lerner ist, vielleicht auch schon mit viel zu uns kommt, hat die Möglichkeit, nach einem Jahr in die dritte Klasse aufzusteigen und geht da auch mit Klassenkollegen mit. Das ist nämlich sonst oft das Problem, das ich gesehen habe bei Kindern, für die das Überspringen möglich wäre, die dann aber Angst haben, jetzt in eine völlig neue Klasse zu kommen, mit lauter Älteren zusammen zu sein. Und das fällt in dem Fall weg. Das heißt, ich kann einfach mit meinen Klassenkollegen mit aufsteigen und steige eben schon nach einem Jahr auf. Das hatten wir auch schon und wir hoffen, dass wir in Zukunft auch viele Kinder bekommen, die diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Und das andere ist natürlich das Enrichment, dass ich, wie die Michaela schon erzählt habe, zusätzliche Dinge mache. Das heißt, ich habe jetzt Zeit, in Englisch ein Buch zu lesen. Ich habe jetzt Zeit, über ein Thema zu recherchieren. Ich habe Zeit, darüber vielleicht einen Podcast zu machen. All diese Möglichkeiten sind in dem System ganz problemlos einzubauen.
Ja, vielen Dank, weil das wären ja nun ganz wunderbare Möglichkeiten der sogenannten Begabtenförderung, also der Förderung von Schülern und Schülerinnen mit besonderen Begabungen, also besonderem Potenzial, besonderer Leistungsfähigkeit. Welche Möglichkeiten gibt es denn der Begabungsförderung, also sozusagen der individuellen Stärkenförderung aller Schüler und Schülerinnen? Was bietet das Flexi-Format hier?
Ich glaube einerseits auch die Möglichkeit, dass diese Sachen durch zusätzliche Projekte ausgelebt werden können. In der Mathematik verwendet man dann auch sehr gern offene Aufgabenstellungen, wo es eigentlich kein wirkliches Ziel gibt, sondern nur den Weg dorthin, wie unter anderem die Fermi-Aufgaben, wo ein verknüpftes Denken sehr wichtig ist und sie da ihre Stärken zeigen können und auch auf wirklich fantastische Lösungen kommen und sie die Zeit haben, dass sie sich an dem orientieren können.
Das heißt, es besteht eigentlich für jedes Kind, für jeden Jugendlichen, jede Jugendliche die Möglichkeit, sich hier zu vertiefen in gewisse Bereiche?
Und auch in Themen, die sie interessieren. Mhm. Ich hatte letztes Jahr einen Schüler und eine Schülerin aus der 5. Schulstufe, die die Kreiszahl Pi so interessant gefunden haben, was halt in der 4. Klasse, also in der 8. Schulstufe vorkommt, und die einen Podcast aufgenommen haben am Tag von Pi, weil sie das interessiert hat. Was weit über den Themen ist, die sie bearbeiten, aber es hat sie interessiert, also durften sie das natürlich machen.
Ja, das hört sich großartig an.
Ich glaube, es gibt auch noch einen weiteren Aspekt, wenn man sozusagen einen Schritt zurücktritt und schaut, was dieses System den Kindern bietet. Sie erlernen in diesem System sehr viel Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Und das bietet die Basis, um sich im schulischen Kontext, aber auch außerhalb vom schulischen Kontext, mit Themen auseinanderzusetzen, die ihren Begabungen entsprechen.
Mhm. Jetzt bin ich natürlich wahnsinnig neugierig geworden, wie das denn nun konkret aussieht. Ja, also lasst mich bitte da einen Blick in so ein Klassenzimmer werfen. Wenn ich so in eine Flexiklasse blicke, was erwartet mich dann?
Ich glaube, ein Punkt, der mal ganz wichtig ist, ist die Mehrstufe. Das heißt, Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Schulstufe sind gemeinsam in einem Raum oder in mehreren Räumen und arbeiten individuell im eigenen Tempo. Die Lehrpersonen sind mehr oder weniger Lerncoaches, die dort Unterstützung geben, wo es gewünscht und benötigt wird, aber auch viel freien Raum lassen, um selbst auf Inhalte zu kommen und sich selbst die Theorie einzuprägen.
Mhm. Welche Vorteile bietet denn diese Mehrstufigkeit eben für vielleicht besonders begabte, leistungsstarke Schüler und Schülerinnen?
Sie müssen nicht warten. Also das ist etwas, was so mein zentrales Anliegen war, aus meiner eigenen Schulzeit auch noch. Da kenne ich dieses Gefühl der unendlichen Langeweile und des Bänderknüpfen unter dem Tisch, weil es so fad ist, und das sollen sie nicht haben. Sie sollen einfach die Möglichkeit haben, weiterzuarbeiten, sich in das Thema zu vertiefen und nicht warten zu müssen, weil jemand anderer noch etwas braucht. Und gleichzeitig soll der noch was braucht, das Recht haben, ungestresst das zu machen, ohne dass die anderen die Augen überrollen, weil er jetzt halt die Übung nochmal braucht. Und diese Individualisierung in der Zeit, das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, damit Schule Spaß machen kann.
Mhm, sehr schön.
Ich finde den sozialen Aspekt aber auch noch besonders wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen sich einerseits gegenseitig helfen, die Kleinen von den Großen am Anfang sehr viel lernen, sehr viel mitbekommen, auch so die Routinen im System. Und dass Schüler und Schülerinnen, die wirklich das Potenzial haben, ein Jahr zu überspringen, das ist halt ein sehr, sehr großer Schritt. Alleine in eine neue Klasse zu gehen, wo man dann eh schon viel jünger ist, das ist, glaube ich, auch wirklich was, was viele daran hindert, dass sie diesen Schritt des Überspringens gehen. Bei uns würden sie aber einfach mit den Großen mit drauf gehen. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen kennen sie schon ein Jahr. Sie lassen die eine Hälfte zurück und gehen mit der anderen mit. Und das Gleiche ist es auch für die Schüler und Schülerinnen, die länger Zeit brauchen. Sie müssen nicht in eine neue Klasse. Ein paar gehen weiter und sie bleiben noch ein Jahr länger im System.
Und außerdem erleben sie in diesem System, dass auch wenn sie langsamer sind, als unser Schulsystem das vorsieht, dass sie viel gelernt haben. Weil jetzt kommen wieder die Kleinen in die Klasse und sie können denen helfen. Und sie haben diese Erfahrung, das, was der jetzt macht, das ist leicht. Die hat in einem klassischen Schulsystem ein Schüler, eine Schülerin, die hinterher häkelt, nie. Mhm. Weil sie sind immer hinten nach. Vielleicht wiederholen sie dann eine Klasse, dann fadisieren sie sich zuerst und sind meistens im November wieder hinten nach. Und in diesem System ist es einfach so, dass sie sehen, ich bin jetzt zum Beispiel in Modul 4, das in Modul 1 ist einfach. Ich kann das jetzt wirklich. Diese Erfahrung machen sie, und das ist auch ganz wertvoll.
Du hast jetzt gerade eben Modul 4 gesagt. Ja, wie sieht es denn aus mit dieser Modularisierung? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben die Lernbereiche in Module eingeteilt, in Lerneinheiten, die Kinder nach dem eigenen Tempo durchwandern. Das sind unterschiedlich viele. Also in Englisch haben wir 11 Module, in Mathematik sind es 20. Das heißt, die sind größer oder kleiner, je nach Fach. Und am Ende eines Moduls steht ein Modul-Check. Bei dem beweisen die Schülerinnen und Schüler, dass sie die Inhalte beherrschen. Und den können sie jederzeit machen. Das heißt, dieses System, das man aus der normalen Schule kennt, irgendwann ist ein Test und dann muss man das wiedergeben können, den gibt es bei uns eigentlich nicht, sondern das Kind ist fertig mit dem Modul, hat die Sachen durchgearbeitet, dann meistens kommt der Anstoß von uns, dass wir sagen, hast jetzt alle Übungen gemacht, möchtest du den Abschlusscheck machen? Und dann macht dieses eine Kind den Abschlusscheck. Und wenn es den geschafft hat, dann geht es weiter zur nächsten Lehrperson, die das andere Modul unterrichtet. Das heißt, die Kinder gehen auch nicht nur von einem Modul zum nächsten, sondern sie gehen von einem Raum und einer Lehrperson zu einer anderen Lehrperson und einem neuen Raum. Und das hat natürlich auch eine Zugwirkung. Wenn jetzt da die beste Freundin schon im nächsten Raum ist, dann will man natürlich dort auch hin. Und das hat natürlich einen zusätzlichen Lerneffekt für die Kinder, dass sie da einfach schauen, dass sie jetzt auch abschließen, weil sie da mit dabei sein wollen. Aber es sind auch noch genug andere im Raum. Es sind Kinder, die andere Module machen im Raum. Also es ist kein Stress, aber es ist ein Anreiz.
Und die Zahl dieser Module, die erstreckt sich jetzt über die 4 Stufen?
Über 2 Jahre.
Okay.
Also 5. und 6. Schulstufe. Das entspricht ja auch dem Montessori-Modell, wo man eigentlich sagt, die 4. Klasse Volksschule, 5. Schulstufe, 6. Schulstufe ist so eine Entwicklungseinheit. Die Volksschule können wir leider nicht mit dazu abbilden, aber wir merken auch den Entwicklungssprung, den es gibt zwischen 2. und 3. Klasse. Es würde dann nicht so gut passen, das weiter hinaufzuziehen. Also man könnte ein neues System dann einführen in der 7., 8., 9. Schulstufe, aber bei uns ist es jetzt einmal nur die 5. und 6.
Ganz wichtige Information.
Zu den Modulen vielleicht noch, die sind auch in den Fächern sehr unterschiedlich aufgebaut. In der Mathematik sind wir nämlich relativ linear, weil einfach die Grundlagen beherrscht werden müssen, dass wir weitergehen können. Und die Kompetenzen der einzelnen Abschnitte werden sehr genau abgeprüft. Das heißt, man kommt erst weiter, wenn die Kompetenzen erreicht wurden. Und das heißt, man kommt nicht erst am Schluss drauf mit irgendwie hat das noch nicht so gut geklappt, sondern man kann halt erst mit den Dezimalzahlen dividieren, wenn man sie subtrahieren, addieren kann.
Ja, kannst du da ein bisschen so ein Beispiel näher erläutern, wie man sich das vorstellen kann, was so ein Modul umfasst und wie dann so ein Kompetenzcheck aussehen könnte oder aussieht?
Ja, eh sehr gerne. Vielleicht bei den Brüchen. Die Schüler und Schülerinnen werden am Anfang einmal kürzen und erweitern können müssen. Erst wenn das sicher beherrscht wird, können wir Brüche addieren, weil diese Kompetenz wird verlangt. Das heißt, sie bekommen ein kleines Arbeitsblatt zum Kürzen und Erweitern. Und wenn sie uns zeigen, sie haben das Mastery-Level erreicht, dann können sie erst weitergehen. Weil wenn wir dann am Schluss dann bei den Verbinden der 4 Grundrechenarten sind und die Grundlagen vom Kürzen und Erweitern noch nicht funktionieren, können diese Aufgaben nicht gelöst werden. Das heißt, wir arbeiten da in der Mathematik sehr kleinschrittig, um die einzelnen Kompetenzen gut überprüfen zu können.
Da stellt sich dann gleich die nächste Frage. Die Schüler und Schülerinnen, die fallen dann natürlich auseinander, Bezug darauf, wie weit sie mit dem Stoff sind. Wie wird das organisiert?
Ja, also in der Mathematik haben wir die 4 Lehrpersonen, die auf den unterschiedlichen Räumen sind für die beiden Klassen und teilen uns das also durch mehrere Gespräche. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass das Kollegium sehr gut im Austausch steht, teilen uns dann ein, wer welches Modul übernimmt und dort schauen wir halt ein bisschen, dass immer aus der 6. Schulstufe und aus der 5. Stufe die Module vertreten sind, damit man auch diesen Nutzen der Mehrstufe hat.
Ja, und gleich jetzt organisatorisch, auch jetzt im Hinblick auf Stundenplan und weil du sagst, eben 4 Lehrpersonen stehen da zur Verfügung. Wie organisiert ihr das, dass hier 4 Lehrpersonen zur Verfügung stehen?
Das ist für beide Klassen. Das heißt, es gibt 2 Mehrstufenklassen, die von 4 Lehrpersonen unterrichtet werden. Und es ist im Stundenplan natürlich nur so möglich, dass wir beide Klassen parallel Mathematik, Deutsch und Englisch haben. Das ist eine administrative Herausforderung und haben aber das Glück, dass das bis jetzt immer gut abgebildet werden konnte.
Das heißt, ihr teilt jetzt die AHS-Gruppen und Standard-AHS-Gruppen nicht, wenn ich das richtig verstehe. Also kannst du das noch ganz kurz erläutern? Ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Information, weil das ja an unterschiedlichen Schulen unterschiedlich strukturiert ist.
Bei uns wird nach den Themengebieten aufgeteilt, nach den Modulen und es gibt keine Trennung zwischen Standard und Standard-AHS. Wir haben natürlich Beispiele drinnen, die weit darüber hinaus sind, für die Schüler und Schülerinnen, die gefordert werden möchten. Aber das muss dann nicht jeder machen, aber jeder hat immer das Recht, alles zu probieren. Und das ist uns persönlich sehr wichtig, dass es da eben keine Trennung gibt. Auch nicht im Flexi-System in der 7. und 8. Schulstufe.
Hast du vielleicht noch aus deinen Unterrichtsgegenständen ein Beispiel beizutragen?
Ich möchte einen Punkt vorher noch ergänzen, gerade für die Lehrpersonen, die das hören und die sich jetzt aber nicht vorstellen können, wie man das wirklich administrieren kann. Ich selber komme ja auch ursprünglich aus einer Schule, wo wir offenes Lernen gemacht haben, aber ohne digitale Unterstützung. Und da hatten wir diese Wochenpläne, die wir dann regelmäßig angeschaut haben. Und dann haben wir gesehen, wer wie weit ist, und darauf konnten wir wieder reagieren. Und das ist ein System, das für Lehrpersonen anstrengend ist, weil sie dann immer zu einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr viel anschauen müssen und wo die Möglichkeit zu intervenieren immer iteriert ist, alle Wochen oder alle zwei Wochen oder vielleicht sogar nur jeden Monat. Wir haben dieses System insofern abgeändert, als wir sehr stark die Digitalisierung nutzen. Das heißt, man kann sich's vereinfacht so vorstellen, dass unsere Pläne am Computer abgebildet sind. Jede einzelne Aufgabe hat einen Platz in dem Moodle. Und wenn ein Kind diese Aufgabe erledigt hat, dann wird es über verschiedene Möglichkeiten, entweder kriegt es ein paar Fragen dazu oder es darf es auch einfach abhaken, zeigt es an, dass das abgehakt ist, wird dann beim Kind grün, kleine Gamification mit dabei. Und ich sehe aber in Echtzeit, was passiert. Das heißt, ich sehe, kann am Anfang jeder Stunde schauen, wie viel jedes Kind gemacht hat, wie viel es am Ende gemacht hat, und bin nicht abhängig davon, was ich beobachten kann im Unterricht. Und meine Vorbereitung ändert sich dadurch auch enorm, denn das Modul ist fertig, die Inhalte sind fertig. Die Vorbereitung verschiebt sich vollkommen auf das, was die Kinder brauchen. Das heißt, ich schaue drauf, gibt es jemanden, der noch eine Gruppenarbeit braucht, braucht der Partner dafür, wer hat diese Gruppenarbeit noch nicht gemacht? Gibt es jemanden, der im der letzten Einheit sehr wenig weitergekommen ist, da muss ich vielleicht nachfragen, wo das Problem liegt. Das heißt, es ist ein völlig anderer Umgang mit Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsnachbereitung, der ganz auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler konzentriert ist.
Das heißt, ihr arbeitet ganz stark mit eben digitalisierten Plänen im Grunde genommen und digital zur Verfügung stehendem Material, digital zur Verfügung stehenden Lernumgebungen. Kannst du das noch ein bisschen präzisieren?
Ja, da muss man aufpassen, dass dann nicht das Gefühl entsteht, die Kinder arbeiten nur am Computer. Der Plan, die Abfolge ist am Computer. Das ist so, wie wenn man als Lehrer eine To-Do-List am Computer hat. Die Dinge, die man tut, sind aber zum Teil ganz woanders zu tun. Also die Kinder haben in Englisch natürlich Dialoge zu machen. Die haben Dinge im Englischbuch zu machen. Die haben ein Handout, in dem sie arbeiten. Die haben Partnerübungen. Natürlich gibt es auch einige Übungen am Computer. Dort, wo der Computer wirklich hilft. Nämlich, wenn ich etwas habe, wie eine klassische Einsetzübung, wo es richtig oder falsch gibt, da ist es sinnvoll, dass der Computer sofort Rückmeldung gibt. Da ist es hilfreich, das ist am Computer. Alles andere ist so, dass der Computer dasteht, mir sagt, was ich als nächstes machen kann. Da darf ich ja auch auswählen, aber was ich machen kann. Aber die Arbeit selbst normal analog stattfindet.
Mhm. Ja, und wie sieht das jetzt aus mit sozusagen Erklärphasen, Inputphasen? Wie legt ihr die hinein? Ihr sprecht jetzt ganz viel von offenem Unterricht. Ich könnte mir vorstellen, dass Lehrpersonen jetzt fragen, ja, wann wird den Schülern und Schülerinnen dann ein Thema erklärt?
Das ist so lustig, weil das alle immer fragen und das für uns so absurd ist. Inputphasen in dem Sinn planen wir nicht oder nur sehr speziell. Unsere Module sind so aufgebaut, dass die Lernphase vielfach durch die Aufgaben selbst entsteht. Das heißt, es ist sehr viel entdeckendes Lernen drinnen. Und wir unterstützen dann. Und da kann schon mal sein, dass ich mir jetzt 3-4 Kinder herhole und schaue, ob sie noch zusätzliche Hilfe brauchen. Aber eine Inputphase zu planen im Sinne von, ich mache jetzt 20 Minuten und erkläre, wie, keine Ahnung, ein Present Perfect gebildet wird, brauche ich nicht. Das entdecken die Kinder selbst, da gibt es die entsprechenden Aufgaben. Und die kommen dann zu mir mit der Erklärung, die sie gefunden haben. Und wenn das nicht hinhaut, dann frage ich nach. Und dann gibt es eine Input für dieses eine Kind. Aber ich unterrichte nicht die ganze Klasse.
Das klingt ja sehr spannend. Hast du vielleicht noch ein zweites Beispiel aus einem Bereich, wo, sagen wir mal, üblicherweise sehr viel Input gegeben wird?
Also die gesamte Grammatik ist entdeckend. Und das ist wahnsinnig lustig. Die erste Aufgabe im Englischen ist, Sie müssen herausfinden, wann A und wann an verwendet wird. Und dann haben Sie ganz viele Beispiele und müssen versuchen, auf diese Regel draufzukommen. Und es ist unglaublich, mit was die Kinder da kommen. Belebt, unbelebt, Tiere und Menschen, Dinge vergessen es dann, die auch drinnen sind, groß geschrieben, klein geschrieben. Also ganz viele absurde auch Ideen. Mit jeder tollen Idee, mit der die Kinder kommen, verändern wir die Liste ein bisschen, damit das nicht mehr geht. Inzwischen ist es lang nicht mehr passiert, dass wir nicht sagen konnten, aber schau das Wort noch an, das passt jetzt in deine Theorie nicht rein. Und dann gehen sie nochmal und dann fangen sie an, über Sprache nachzudenken. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Ja, und also in der Art geht es weiter bis zu den klassischen Gebieten. Und beim Lesen zum Beispiel ist es auch so, Sie lesen einen Text, dann haben Sie mal Fragen dazu. Und wenn Sie jetzt die Fragen nicht beantworten können, dann schaue ich hin. Und dann besprechen wir den Text gemeinsam. Aber wenn Sie die Fragen alle beantworten können, dann muss ich den Text nicht nochmal mit Ihnen durchkauen. Dann haben Sie ihn eh verstanden.
Sehr schön. Wie sieht das in Mathematik aus?
In der Mathematik ist es ähnlich, aber irgendwie doch ganz anders. Wir beginnen, wenn die Schüler und Schülerinnen in ein neues Modul kommen, kommen sie zur Lehrperson. Dort wird einmal gesagt, was man bei dem Modul braucht, damit auch Zirkel, Geodreieck und solche Sachen in diesem Modul noch vorhanden sind. Und sie bekommen ein Theorieheft. In dem Theorieheft sind die Themen meistens entdeckend aufgebaut. Manchmal ist das in der Mathematik aber sehr schwierig. Da muss man ihnen irgendwie eine gewisse Vorgabe geben. Und da sind dann Bastelübungen dabei. Flächeninhalt von einem Dreieck, dann wird halt einmal ein Rechteck und ein Quadrat genommen und dann schauen wir, wie man auf ein rechtwinkliges Dreieck kommt. Und das wird immer mit uns rückbesprochen, aber auch meistens individuell. Es kann schon sein, dass da nochmal vielleicht zwei, drei zusammen sind und es gefällt ihnen dann aber auch, dass man in der Gruppe das besprechen kann. Aber es gibt auch in der Mathematik eigentlich keine Stunde, wo die Klasse zuschaut und wir an der Tafel stehen.
Ja, das ist doch ganz anders, als wir es vielleicht aus unserer Schulzeit gewöhnt sind. Klingt großartig. Ihr habt auch immer wieder so diesen Begriff der Kompetenz erwähnt. Wie sieht denn das aus mit der Kompetenzorientierung, mit diesen Lernbeweisen, mit der Leistungsdokumentation, Feststellung? Wie integriert ihr dieses große Gebiet in die Arbeit im Flexi-Format?
Naja, alle unsere Module sind natürlich kompetenzorientiert aufgebaut. Das heißt, für uns ist es beim Erstellen eines Moduls so, dass wir mal sagen, was sollen die Kinder denn am Ende können? Diese Kompetenzen halten wir dann auch fest, die sind auch sichtbar für das Kind. Also am Anfang eines Moduls erfahren sie immer, was sie am Ende sagen, schreiben, machen können sollen. Und das kann in Englisch natürlich, am Anfang sind das ganz banale Dinge, wie ich kann über meine Familie sprechen, ich kann mein Zimmer beschreiben. Und sie bekommen dann immer auch so bei der Einführung ein kurzes Beispiel. Das heißt, die kommen mal her und sagen mal, ja, in dem Modul wirst du dein Zimmer beschreiben und dann malst du dann einen Plan und schau dir das an. Da habe ich dann für meine Module immer entweder ein Familienbild mit oder ein Bild von einem Raum und mach das mal ganz schnell, diese Übung, die sie dann selber am Ende machen werden, sodass sie schon mal wissen, okay, da soll ich hinkommen. Und dann sind natürlich alle Übungen, die wir machen, darauf aufgebaut, dass genau das am Ende möglich ist. Das fängt an mit den Vokabelkarten, die darauf abzielen, was für Sätze werde ich brauchen, wenn ich den Text schreibe, wenn ich diese Sprechaufgabe mache. Das geht über die ganzen Übungen, die drinnen sind, die immer darauf abzielen, was brauche ich. Und dadurch ergibt sich automatisch in der Sprache, welche Strukturen werde ich brauchen. Und die werden natürlich dann geübt. Also das kann sein, dass ich Fragen stellen muss, weil die Abschlussaufgabe dann ein Dialog ist, wo ich über meine Familie mich gegenseitig interviewe. Dann gibt es natürlich Übungen zu den Fragen drin. Aber im Blick haben wir immer die Kompetenz, die am Ende stehen soll und mit dem werden alle Aufgaben entwickelt.
Also ganz transparente Darstellung der Leistungserwartungen. Wie sieht es jetzt aus so mit eben dieser Leistungsdokumentation und Beurteilung?
Noch ergänzend, in Mathematik werden die Lernziele auch mit den Schülern und Schülerinnen besprochen und die sind sehr, sehr kleinschrittig aufgeschrieben. Wir haben zum Beispiel Schüler und Schülerinnen, die schon mit Brüchen rechnen können, wenn sie zu uns kommen. Die dürfen uns dann einfach gleich zeigen. In Mathematik heißt es einfach, prüfe dein Wissen. Das heißt, sie zeigen uns, dass sie das schon können. Das heißt, sie müssen dann nicht die ganzen Beispiele aus dem Buch bearbeiten, sondern können einfach gleich zeigen, okay, du bekommst das Blatt, zeigst mir, was du schon kannst und wenn das gut funktioniert, dann wird das einfach ausgelassen. Das heißt, der Fortschrittsbalken hat dann vielleicht ein paar Löcher, aber das liegt dann daran, dass diese Kompetenzen einfach schon vorher also erworben wurden und uns schon gezeigt wurden.
Ja, das ist eigentlich auch eine Methode der Begabtenförderung, most difficult first, ist das perfekt wieder integriert in dieses System, ganz wunderbar.
Wir sind auch drauf gekommen, dass es die Schüler und Schülerinnen sonst auch frustriert. Warum sollen sie 10 Beispiele im Buch machen, wenn sie mal bei den ersten 5 schon gezeigt haben, dass sie es eh perfekt können? Und wir setzen da auch viel drauf, dass wir sehr, sehr wenig Beispiele haben, die sie dann auch selbst kontrollieren dürfen. Und dann wird entschieden mit uns gemeinsam. Hat das schon gut funktioniert, dann kannst du zum nächsten Bereich gehen. Hat das noch nicht so gut funktioniert, dann gib das geheime Passwort ein. Und dann kommen zufällig weitere Beispiele, die relativ ähnlich aufgebaut sind, vielleicht sogar noch einen Schritt zurück, damit die geübt werden können. Aber die Schüler und Schülerinnen, die die Kompetenzen schon erreicht haben, können weitergehen und müssen nicht bei diesem Stillstand bleiben.
Das macht absolut Sinn.
Und die Frage ist wahrscheinlich auch bezüglich Schularbeiten. Wir schreiben Schularbeiten im Flexisystem, weil das auch der Gesetzgeber so vorsieht. Und die Schüler und Schülerinnen wissen aber, dass sie sich das durch die Kompetenzen in anderen Bereichen auch ausbessern können. Das heißt, Schüler und Schülerinnen, die weiter hinten sind, werden auf diese Schularbeit wahrscheinlich nicht genügend haben, weil sie noch nicht so weit sind. Ist bei uns jetzt aber nicht so schlimm, weil wir sowieso die Kompetenzen nach jedem Modul abprüfen. Die werden dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt erreicht.
Da ist vielleicht was auch ganz wichtig ist zu erwähnen für Lehrpersonen, die das klassische System im Kopf haben. Es gibt keine nachtragende Beurteilung. Das heißt, wenn ein Schüler, eine Schülerin bei einer Schularbeit einen Bereich noch nicht kann, dann ist er zwar jetzt mal leer oder mit 0 Punkten, wie immer man sich das vorstellen will, aber sobald dann gezeigt wird, dass diese Kompetenz erreicht ist, zählt diese Wertung. Da wird kein Durchschnitt gebildet oder sonst was, sondern da geht es einfach darum, das zu erreichen. Und wenn ich das gezeigt habe auf einem guten Level, dann bekomme ich diese Wertung. Und wenn ich nach einem halben Jahr sage, im Modul 2 habe ich das noch nicht gescheit können und ich würde mir das gerne ausbessern, dann darf ich das auch dann machen und dann wird die Medaille für dieses Modul einfach dann geändert.
Und was dann natürlich wieder so einen sozialen Faktor hat, die Schüler und Schülerinnen sind nicht nervös vor einer Schularbeit, weil sie genau wissen, gut, das kann ich jetzt ja eh schon, dann passt es eh. Und wenn sie noch nicht so weit sind, okay, dann ich darf es nachher noch einmal zeigen. Das heißt, wir haben keine Tränen vor der Schularbeit oder Kinder, die dort, also die meisten Kinder sind wirklich relativ entspannt vor einer Schularbeit, weil sie wissen, sie haben dann noch die Chance. Sie dürfen dann noch zeigen, was sie können.
Ja, das klingt für mich nach einer tatsächlich kompetenzorientierten Beurteilung und nicht nach einer Beurteilung, die sozusagen auf die Leistungen an einem Zeitpunkt gebunden ist, ja, oder an wenigen Zeitpunkten gebunden ist. Ja, ihr habt jetzt wirklich ganz, ganz interessant euer Flexi-Format schon dargestellt. Ich bin wirklich sehr begeistert und ich stelle mir jetzt auch vor, dass die Lehrpersonen, die zuhören, nach euren Erzählungen Feuer und Flamme sind, das Flexi-Format an ihrem Standort zu implementieren. Was sind denn aus eurer Sicht wesentliche Schritte, wenn man ein entsprechend vergleichbares Konzept am Schulstandort eben aufbauen möchte?
Zum einen würden wir diese Lehrpersonen einladen, zu uns zu kommen, weil wir doch 10 Jahre entwickelt haben, viele, viele Sackgassen gegangen sind und vielleicht helfen können, dass sie nicht all diese Sackgassen nachgehen müssen. Das ist bei uns an der Praxisschule immer möglich. Das ist ja unsere Aufgabe auch als Praxisschule, Modelle zu entwickeln und zu zeigen.
Ja, und ich darf gleich ergänzen, interessierte Lehrpersonen können hier ein Schilf-Schülf-Angebot in Anspruch nehmen und hier eine Schilf-Schülf genießen, indem sie hier eine Einführung von euch hier am Standort Praxismittelschule erhalten.
Genau. Und sonst braucht es eigentlich nicht sehr, sehr viel. Es braucht keinen Schulversuch. Das geht alles im normalen Regelsystem. Was man braucht, ist idealerweise 2 Klassen und damit in der Doppelbesetzung 4 Lehrpersonen für jedes Hauptfach, also für Deutsch, Mathematik und Englisch, die sich zusammensetzen und die das machen wollen. Und man kann das natürlich auch ohne digitale Unterstützung machen, ist aber wesentlich schwieriger im Handling, wie ich vorher schon gesagt habe, aber man kann so anfangen. Man kann einfach einmal mit kleinen Einheiten anfangen. Man kann das auch einmal langsam aufbauen, indem man sagt, man macht jetzt einmal ein so ein Modul, lasst die Kinder das mal machen. Wenn man dann die Module hat, dann fängt man an mit der zeitlichen Differenzierung. Also das Ganze ist ein Marathon. Wie wir angefangen haben, haben wir uns 10 Jahre Entwicklungszeit gegeben. Mit denen sind wir jetzt fertig. Jetzt steht auch das System so, dass wir sagen, das hat jetzt Hand und Fuß. Das funktioniert auch an sich. natürlich hören wir nicht auf zu entwickeln, weil wir immer noch was verbessern können, wie es halt im Unterricht immer ist. Aber das System an sich funktioniert und das muss man sich auch geben. Also illusorisch ist, wenn ein Direktor sagt, ich möchte das System und bitte nächstes Jahr macht ihr das so. Das kann nicht funktionieren. Wir hatten 1,5 Jahre Vorlaufzeit, in denen wir die Module schon mal gebaut haben. Und im Nachhinein gesehen waren die natürlich katastrophal schlecht. Aber damit hatten wir das erste Jahr abgedeckt und konnten einmal starten, uns darauf zu konzentrieren, wie organisieren wir das, wie läuft das, ohne gleichzeitig schon den Inhalt entwickeln zu müssen. Und dann waren es natürlich 4 anstrengende Jahre, das kann man nicht leugnen, in denen wir immer für das nächste Jahr schon angefangen haben aufzubauen. Wir haben das natürlich auch in den Ferien gemacht, also wir haben 4 Jahre lang in den Ferien immer entwickelt. Aber es hat Spaß gemacht, weil es einfach gut funktioniert hat.
Ja, was da, glaube ich, dazu passt, ich glaube, dass es tatsächlich total wichtig ist, dass man ein Team hat, was dahinter steht, die sich gegenseitig unterstützen und jetzt nicht nur in den Fachteams, sondern dass es auch einen guten Austausch zwischen Deutsch, Mathematik und Englisch gibt, dass man gegenseitig voneinander profitiert und das machen wir heute noch. Wenn ich zum Beispiel mein Englisch suppliere und dann sehe ich etwas, was mir eigentlich für Mathematik gut gefällt, dann wird halt vielleicht in Mathematik wieder was umgebaut, weil man da einfach so viel voneinander lernen kann und ich glaube, dass das total wichtig ist.
Ja, und das, damit möchte ich nochmal unterstreichen, wir können gar nicht alles erzählen, was für uns inzwischen selbstverständlich ist. Und selbst wir, die im selben System tätig sind, haben oft einfach Dinge eingebaut, die jetzt für uns normal sind, die wir den anderen Fächern gar nie gesagt haben. Und deswegen ist dieses gegenseitige Hospitieren wirklich so spannend und das gegenseitige Reinschauen in die Module, weil auch wir am Standort in den 3 Teams unterschiedliche Entwicklungen gemacht haben und teilweise vergessen die, den anderen mitzuteilen. Und das einfach, wenn man da ist, wenn man sieht, wenn man sich das anschauen kann, das macht ganz viel aus.
Ja, was ist denn eure Erfahrung, so ein erfolgreiches Vorgehen, wenn man Kollegen und Kolleginnen motivieren möchte, mit einem entsprechenden System zu starten?
Ja, man muss, glaube ich, offen sein. Man muss offen sein und sagen, ja, es ist Arbeit. Aber es ist auch ein so angenehmes Arbeiten dann, weil ich nicht mehr der Kasper bin, der vorne steht und schauen muss, dass alle da im Gleichdach so tun, als würden sie dasselbe machen, sondern weil ich eine total sinnvolle Arbeit habe, wo ich sehr viel in wirklich Einzelgesprächen sehr sinnvoll mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten kann. Und das ist unglaublich befriedigend als Arbeit. Auch wenn die Entwicklung natürlich Energie kostet. Und da, wenn Direktoren es so machen können, dass sie zumindest 1 oder 2 Werteinheiten für die Entwicklung pro Team hergeben können, ist das eine wahnsinnige Erleichterung, weil dann natürlich man einfach Zeitressourcen hat, wo man arbeiten kann. Also das hatten wir in den ersten Jahren und das war durchaus essentiell, hat niemals das abgedeckt, was wir an Arbeit hineingesteckt haben. Aber es war zumindest ein bisschen weniger. Wir konnten ein bisschen die Arbeit in der Schule reduzieren und das in die Entwicklung stecken.
Und ich glaube auch, wenn man dann das große Ganze sieht, was man dann nachher hat, dass die Schüler und Schülerinnen selbstständig arbeiten können, dass wir sie unterstützen können, wo wirklich die Unterstützung gebraucht wird, dass man sich auf jene, die besonders weit konzentrieren kann, aber auch auf die, die hinten nach sind, was im normalen System vielleicht auch untergehen kann, weil man einfach nicht dauernd überall sein kann. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Schüler und Schülerinnen arbeiten selbstständig. Das heißt, wenn viele gut arbeiten, dann kann man sich auf Einzelne konzentrieren und das sind nicht immer die gleichen. Das ist dann einfach jede Stunde, sind das andere und die haben aber auch diese Förderung und Forderung, die sie eigentlich verdienen.
Das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Wie steigt ihr denn in eine erste Stufe mit den Schülern und Schülerinnen ein?
Ja, da müssen wir auch nicht lügen. Also das ist schon etwas chaotisch manchmal. Wir haben jetzt das Glück, dass wir mit einer Projektwoche starten, wo den Schülern und Schülerinnen einmal so das Flexi-Sein quasi erklärt wird, was braucht es, dass man ein erfolgreiches Flexi-Kind wird. Und das sind unter anderem, dass sie lernen, dass sie proaktiv sind, dass sie nachfragen, dass sie zu uns kommen, dass sie solche Sachen lernen. Wir arbeiten dann mit den 7 Habits, dass sie einfach lernen, dass es auch von ihnen ausgehen muss, dass ihnen nichts nachgetragen wird. und dass man manchmal Sachen machen muss, auf die man keine Lust hat. Und das verleitet in so einem offenen System natürlich schon, dass ich die Sachen, die ich nicht mag, einmal hinten, weit hinten anschiebe. Und da schauen wir halt einfach, dass man dann sagt, okay, aber das musst du machen, dann musst du schauen, das ist wichtig und dringend, das muss zuerst erledigt werden. Wir arbeiten mit der Eisenhower-Matrix und es wird aber auch im Laufe vom Schuljahr immer wieder wiederholt.
Mhm. Ja, das ist sicher so, dass das den Schülern und Schülerinnen zunehmend klar wird, wie das System klappt. Wie sieht es denn mit den Eltern aus? Wie holt ihr die ins Boot?
Das ist schwieriger, als die Schüler ins Boot zu holen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil die Eltern sehr oft am Anfang das System super finden. Wenn es aber ihr Kind treffen könnte, dass es ein drittes Jahr braucht, dann oft ins Zweifeln kommen. Was verständlich ist, weil unsere ganze Gesellschaft einfach sehr stark auf dieses, ein Kind darf nicht durchfallen oder wenn es durchfällt, ist es eine Schande, fokussiert ist, anstatt darauf zu achten, was kann das Kind und was bedeutet das für das Kind im weiteren Leben. Denn viele von unseren Schülerinnen und Schülern, die ein drittes Jahr benötigt haben, sind dann ganz erfolgreich weitergegangen, also wirklich mit AHS-Noten in eine AHS weiter in der Oberstufe. Und darum geht es im Leben und nicht um einen Zettel. Und in Österreich ist es halt so üblich, dass der Wisch, den man kriegt, wichtig ist. Und ob da ein 1 oder 4er oben steht, ist auch noch wurscht, weil es schaut eh keiner an. Aber wir brauchen immer diese Zettel überall. Mhm. Und das bei den Eltern auch zu verändern, zu sagen, wenn wir ihr Kind jetzt weiterschieben, dann bedeutet das, dass die Grundlage fehlt und dass es dann zu einem späteren Zeitpunkt schwierig wird, geben Sie ihm die Chance. Das braucht intensive Elterngespräche, die wir auch führen. Also wir laden die Eltern, wir haben natürlich Elternabende, aber wir laden dann auch einzelne Eltern wirklich zu Gesprächen ein, die oft eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sind, wo man wirklich intensiv bespricht, was das bedeutet, wie das abläuft und ihnen das ganz, ganz genau erklärt.
Mhm. Ja, das erscheint mir ganz ein wichtiger Aspekt zu sein. Ihr habt jetzt wirklich einen tollen Einblick gegeben, wie ihr arbeitet. Jetzt wäre noch interessant, was die Effekte sind. Ja? Ich habe schon erwähnt, es gibt ja dazu eine Studie. Laura, was sind denn hier die Ergebnisse, die aus deiner Sicht für Lehrpersonen besonders interessant sind?
Wir hatten eine Begleitstudie in Englisch, wo es um die Selbstwirksamkeit gegangen ist und wo jetzt einmal ganz schnell gesagt herausgekommen ist, dass die Selbstwirksamkeit der Kinder in diesem System steigt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Kinder erleben, dass sie lernen können. Das ist so die Grundlage für lebenslanges Lernen, dass ich weiß, wenn ich was tue, dann wirkt das. Und wenn ich den Kindern nur das mitgebe, ist das eigentlich schon ganz, ganz, ganz viel. Wir haben jetzt momentan gerade eine Studie laufen, wo es wirklich darum geht, dass unsere alten Flexis ausgeforscht werden und dass wir schauen, wo die in ihrem weiteren Bildungsweg hingegangen sind. Aber wir wissen durch die persönlichen Kontakte schon, dass viele wirklich sehr erfolgreich weitergehen in den verschiedensten Schultypen. Mhm. Also diesen Erfolg können wir sagen. Und außerdem, was wir immer wieder sehen, ist tendenziell haben wir natürlich Schülerinnen und Schüler, die in der fünften Schulstufe ohne AHS-Reife zu uns kommen. Und wir sind bei den IKM-Testungen immer über dem Durchschnitt, über dem Mittelschuldurchschnitt sowieso, über dem Österreich-Durchschnitt eigentlich auch immer. Und manchmal haben wir sogar den AHS-Durchschnitt.
Das ist eine wesentliche Information, die sozusagen zeigt, dass dieses Format sehr erfolgreich ist. Ja, danke für all diese spannenden Informationen. Gibt es denn abschließend aus eurer Sicht noch ganz wichtige Tipps, die ihr den interessierten Lehrpersonen, Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtet?
Ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass man sich was traut. Dass man mal einfach einen Schritt zur Seite macht und jetzt nicht einfach mitgeht, sondern mal, okay, das könnte für meine Klasse passen, das könnte für meinen Schultyp passen. Vielleicht probieren wir es einmal aus und da mal so anders denkt und sich aber auch Hilfe holt oder hospitiert, damit man nicht alles von neu entwickeln muss. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich.
Ja, und das Wichtigste ist, glaube ich, keine Angst vor Fehlern zu haben. Wenn man so ein neues System aufbaut, geht man Irrwege. Man schadet den Schülerinnen und Schülern ganz sicher nicht mehr, als wenn man klassisch unterrichtet und an den Mittelwert der Klasse unterrichtet. Und man muss sich Zeit geben. Die Schülerinnen und Schüler brauchen etwa bis Weihnachten, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und wenn man selbst umsteigt, vor allem wenn man von einem klassischen Unterricht umsteigt auf ein offenes System, dann dauert das auch ungefähr bis Weihnachten, bis man ein Gespür dafür bekommt, ob es momentan gerade läuft oder nicht. Das ist am Anfang sehr verwirrend, weil man geht in die Klasse rein, in einer klassischen Situation weiß man sofort, Stunde läuft jetzt oder Stunde läuft gerade nicht. Und in dem offenen muss man das erst erlernen. Das ist eine ganz neue Herangehensweise, ein neuer Blick auf das Lernen. Das kommt aber. Und da muss man sich selber eben auch ein bisschen Zeit geben.
Ja, liebe Laura, aus jedem deiner Sätze geht hervor, wie sehr dir die Förderung deiner Schüler und Schülerinnen am Herzen liegt. Wenn eine imaginäre Bildungszauberfee dir einen Wunsch erfüllen könnte, welchen Wunsch würdest du äußern?
Ich würde dieses System gern weiterführen. Ich würde dieses System gerne nochmal implementieren am Beginn der Sekundarstufe 2, weil das wieder so ein Knackpunkt ist, wo manche einfach ein Jahr länger brauchen und kein Wiederholungsjahr brauchen. Und ich glaube, dass das ganz vielen den Weg eröffnen würde zu einer Matura oder auch in eine tertiäre Bildung, wenn sie dann nochmal die Chance hätten, in so einem System zu arbeiten.
Schön. Ja, und liebe Michaela, deine enorme Begeisterung und dein Engagement empfinde ich als extrem inspirierend. Was wäre denn dein Wunsch an unsere Bildungszauberfee?
Ja, ein sehr ähnlicher. Einfach, dass solche Systeme mehr Chance bekommen, dass mehr Schüler und Schülerinnen davon profitieren können, dass es den sozialen Punkt des Überspringens oder des Sitzensbleibens auch in der Oberstufe noch einmal leichter macht, dass die Schüler und Schülerinnen im Klassenverband verbleiben können. Also dass man einfach mehr Chancen sieht und das nicht immer so abstempelt gleich.
Ja, ich darf euch, Magister Laura Bergmann und Magister Michaela Mauerhofer, sehr herzlich für die hochinteressanten Ausführungen danken. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, Katharina Heißenberger-Lehofer, verabschiede mich von Ihnen und hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Podcast-Folge von PSD Begabt.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.